Die Grünen können sich zurechnen, dass sie im recht müde anlaufenden Wahlkampf das Thema mit dem bislang größten Aufregerpotenzial gefunden haben. Ein ziemlich raumgreifendes Steuererhöhungsprogramm, das Deutschland, um nicht weniger geht es, gerechter machen soll. Was Steuern alles so können, was der Staat alles so können soll, wenn man ihm Geld gibt. Allerhand. Den Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser habe ich gefragt, wie das geschehen konnte. In den 90ern konnte der Staat nicht arm und unsichtbar genug sein. Und jetzt neu will Grün einen richtig starken Vaterstaat.
Naja, ganz neu ist das nicht, was die Grünen da vorschlagen. Es ist sozusagen, es liegt im Bereich des in Deutschland üblichen und denkbaren. Es erinnert mich ein bisschen die jetzige Diskussion an die Entstehungsphase der sozialen Marktwirtschaft Anfang der 30er Jahre, als der Schock der Weltwirtschaftskrise den Liberalen in dem Falle, nicht denn die Grünen gab es ja nun wirklich noch nicht, den Liberalen deutlich gemacht hat, dass ein schwacher Staat, ein Staat, der zur Beute der Kartelle wird, der zum Spielball der Wirtschaft wird, dass ein solcher Staat die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht stabilisieren kann. Und deswegen hat es damals diesen Anlauf gegeben, als soziale Marktwirtschaft den starken Staat zu propagieren, also von liberaler Seite damals, der starke Staat, der in der Lage sein sollte, die Rahmenbedingungen und die Spielregeln zu setzen. Und dies ist bis heute, wenn Sie so wollen, die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft, die allerdings dann in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Frage gestellt wurde durch eine neoliberale Phase, die den Staat wieder völlig in die Kulissen zurückdrängen wollte und ja, den Staat wiederum geschwächt hat und die Wirtschaft, vor allem den Kapitalmarkt, die Kapitalmarktwirtschaft in den Vordergrund gestellt hat mit den bekannten Ergebnissen. Und von daher erscheint mir das nur zwangsläufig so, fast zwangsläufig so, dass nun ein Backlash kommt. Das heißt, dass es Kräfte gibt in Deutschland, die sagen, der Staat muss wieder eine starke Rolle übernehmen, damit er in der Lage ist, wieder feste Rahmenbedingungen und Spielregeln zu setzen, die eine solche Krise verhindern.
Dann speist sich das, was jetzt geschieht, zumindest programmatisch geschieht bei den Grünen, aus dem Nährboden der erlebten Finanzkrise, der erlebten Schuldenkrise.
Das ist sehr stark mein Eindruck. Wir hatten seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so etwas wie einen Kulturkampf. Die Frage war immer, ob wir das amerikanische Wirtschaftsmodell, die amerikanische Wirtschaftskultur insbesondere auf dem Kapitalmarkt übernehmen müssen oder nicht. Das schien bis 2007 klar zu sein, dass das deutsche Modell veraltet war, obsolet war und das amerikanische Modell die deutlich höheren Renditen und Erfolgsaussichten auf dem Weltmarkt hätte. Und deswegen waren die Deutschen fast bereit, dem nachzugeben und sich dem amerikanischen Modell anzuschließen. Das hat sich nun dramatisch geändert. Und es hat sich auch gezeigt, dass das deutsche Modell durchaus in der Lage war, wettbewerbsfähig zu sein, ja sogar besonders erfolgreich auf dem Weltmarkt. Und ich denke, das wirkt sich jetzt aus. Also der Staat wird zwar nicht in den Mittelpunkt rücken, das wäre völlig außerhalb des Rahmens der deutschen Geschichte, aber er wird wieder in die Lage versetzt werden, die Spielregeln zu setzen, feste Regeln zu setzen, um den Akteuren auch am Kapitalmarkt und vor allem am Kapitalmarkt ihre Grenzen zu zeigen.
Nun kennen wir ja den alten Konflikt zwischen Linken und Liberalen, die Liberalen gegenwärtig sind, ordnungspolitisch keine so prägende Größe mehr. Und die Renaissance des Staates, über die wir jetzt sprechen, die geht nicht von den Linken, die geht von den Grünen aus. Was hat sich denn da verschoben?
Nun, die Linken haben insgesamt an Boden verloren. Es gibt andere Fortschrittsmuster, andere Fortschrittsmodelle in den Vordergrund gerückt. Die Ökologie, die Vorstellung, man müsse die Welt retten und damit sozusagen rückt ebenfalls wieder der starke Staat in den Vordergrund, der dazu in der Lage ist, den Klimawechsel herbeizuführen durch wirklich massive Strategieänderungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das führt dazu, dass diese Führungsrolle in dieser neuen Anschauung der Rolle des Staates eher den Grünen zukommt als den Sozialdemokraten oder der linken Partei.
Was aber bei all dem doch bemerkenswert ist, das ist, auf welchem Weg sich dieser neu erstarkte Staat wieder in die öffentliche Debatte bewegt. Denn der Weg dahin wird ja durch höhere Steuereinnahmen vorgegeben. Und das ausgerechnet in einem Moment, da ein Mangel an Steuereinnahmen in Deutschland nun wirklich nicht das Problem ist. Dass es nun ausgerechnet höhere Einnahmen sein sollen, an denen diese hohen Erwartungen hängen, finden Sie das nicht doch erstaunlich und dabei auch erstaunlich eindimensional?
Na, ich glaube nicht, dass es im Wesentlichen um die Einnahmen geht, sondern es geht im Wesentlichen, Sie haben es vorhin erwähnt, um die Frage der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, über die man natürlich verschiedener Meinung sein kann. Aber wenn man sieht und das ist, glaube ich, unstrittig, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch in Deutschland gewaltig auseinandergeht, dann macht das durchaus Sinn. Denn gehört ja zum deutschen Modell der sozialen Marktwirtschaft, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich eigentlich systemwidrig ist und auch die Fähigkeit, die deutsche Wirtschaftskultur nun wirklich zu nutzen und diesen gewaltigen Qualifikationsbauch sozusagen der Facharbeiter zu hegen und zu pflegen, macht es notwendig, hier diese Kluft zuzuschütten. Und das, glaube ich, steht im Vordergrund dieser Steuerdebatte. Nicht so sehr die Einnahmen, wobei natürlich dem Wirtschaftshistoriker klar ist, dass wir im Augenblick mit hohen Steuereinnahmen eine Momentaufnahme haben, die sich rasch ändern kann.
Für wie zugkräftig halten Sie diesen Gedanken, vermittels der Steuereinnahmen für mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Ist dieser Gedanke altruistisch, Steuern zu zahlen, um eines höheren Zieles willen? Denn in der Hoeneß-Republik so sehr tief verankert, dass man sagen kann, ja, so eine Wahlkampfstrategie kann funktionieren?
Naja, es kommt darauf an, wie man Demokratie definiert. Wenn wir Demokratie so definieren, dass alle teilhaben der Förderung des Gemeinwohls, dann ist das schon eine Strategie, die den Einzelnen ansprechen kann. Wir alle wissen, dass es geradezu pervers sein kann, nun möglichst viele Steuern zu zahlen. Das ist sicher nicht der realistische Rahmen. Aber ich denke, es leuchtet dann schon ein, dass ein Land wie die Bundesrepublik zum Beispiel den Wissenschaftsbereich, der in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist, wieder wirklich auf volle Leistungsfähigkeit bringen muss. Denn wir haben nun mal in der Konkurrenz des Weltmarktes nur diese große Ressource Wissen und Qualifikation und Fachkunde. Damit machen wir unser Geld. Und von daher wäre es verhängnisvoll, wenn die Wissensinfrastruktur, wenn unsere Wissenschaft die wesentlichen Inputs in die Wirtschaft gibt, wir haben sonst keine nennenswerten Rohstoffe, wenn die Wissenschaft nicht genügend finanziert würde. Also von daher denke ich, gibt es Gründe genug zu sagen, wir brauchen eine größere Anstrengung auf vielen Gebieten. Es gibt auch sicher noch andere Felder der Infrastruktur, die für die Wirtschaft und überhaupt auch für das Leben in Deutschland zentral sind. Also von daher würde ich sagen, das könnte durchaus den Demokraten, der am Gemeinwohl orientiert ist, ansprechen.
Sie haben beschrieben, wie es dazu kam, dass es so etwas wie einen Platzverweis gab für Sozialdemokraten und für Linke auf diesem Gebiet. Die Frage auch wieder an den Historiker. Gibt es einen historischen Vergleich dafür, dass sich solche politischen Platzverweise, solche diskursiven Platzverweise auch wieder rückgängig machen lassen, dass sich verlorenes Terrain also wieder zurückgewinnen ließe? Das wäre ja nicht ganz unwichtig im Bundestagswahlkampf.
Naja, also Ich denke schon, dass die SPD ja nun nicht ganz so weit weg ist von ihrem Markenimage der sozialen Gerechtigkeit. Sie hat allerdings das Problem, dass sie diese Agenda 2010 verfolgt hat, die zwar, da kann man auch drüber streiten, aber ich glaube schon für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt sehr positiv war, aber der SPD dann doch sehr, sehr viel Widerstand aus den eigenen Reihen gebracht hat.
Wer die Agenda 2010 angerichtet hat, der kann jetzt keinen Gerechtigkeitswahlkampf führen. Scheint das Manko der SPD zu sein?
Ja, offensichtlich. Das scheint mir ziemlich klar zu sein. Aber da muss eben die SPD korrigieren. Sie muss also nicht die Ergebnisse der Agenda 2010 korrigieren, sondern sie muss die eigenen Reihen sozusagen besser informieren über die Zwangshaftigkeit, die Notwendigkeit dieser Politik. Und es ist ja oft so, dass gerade linke Parteien dann, wenn der Leidensdruck wächst, bestimmte Reformen durchführen müssen, die den eigenen Wählern nicht schmecken. Das sehen wir im Augenblick auch in Frankreich. Da kommt es aber darauf an, zu erklären, dass man hier durch muss und dass das eine große Politik war, die langfristig und vor allem schon mittelfristig den Erfolg der deutschen Wirtschaft gesichert hat.